Teamtypen Teil 2. Wer bist du und wen brauchst du um dich herum, damit Arbeit nicht nur funktioniert, sondern am Ende auch Spaß macht? Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Düm-di-düm-di-düm, Folge Nummer 84, und wenn du Folge 83 überhört hast oder einfach nicht gesehen hast, dann ist meine Empfehlung, fang auf jeden Fall da an, weil wir machen heute sozusagen an dem Punkt, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, weiter. Es geht um Teamtypen. Ich habe dir in der letzten Folge 2 Teamtypen bereits sehr ausführlich vorgestellt, die Visionärin und die Macherin, und heute schauen wir uns die Hüterin und die Gewissenhafte mal ein bisschen genauer an. Also, wenn du 83 nicht gehört hast, dann jetzt raus aus dieser Episode und rein in die vorangegangene. Und dann hören wir uns gleich wieder, wenn du die Folge 83 gehört hast. Ansonsten, ich bin immer noch im Urlaub, liege hoffentlich immer noch in der Sonne und mache irgendwie einfach nur die Dinge, die nicht auf meiner Liste stehen und die nur Spaß machen. Und deshalb ist das hier eine vorproduzierte Folge. Und ich habe es im Newsletter, glaube ich, erzählt, ich habe den 2. Geburtstag dieses Podcasts total vergessen. Ich hatte es zwar im Kalender eingetragen, aber in der Woche, in der dieser Geburtstag stattgefunden hat, war so viel, dass ich es zwar registriert habe, aber dann in die Kategorie muss auch nicht einfach hab fallen lassen und dann eben nichts Spezielles dazu gemacht habe, sondern einfach gesagt habe, das jetzt nicht, das hat jetzt gerade nicht Prio 1. Man muss auch, glaube ich, nicht irgendwie den Geburtstag eines Podcasts feiern. Menschengeburtstage sind, glaube ich, sehr viel wichtiger, also mir zumindest. Nichtsdestotrotz, wenn du mir vielleicht nachträglich was schenken möchtest, ich nehme gerne Sternchen entgegen oder Daumen nach oben oder Herzchen oder sonst irgendwas. Alles dazu findest du wie immer in den Shownotes. Da findest du Links zu den einzelnen Plattformen, wo du mich bewerten kannst. Und ich freue mich natürlich darüber einerseits, weil, wie gesagt, Anerkennung, wir haben ja letztes Jahr im Dezember sehr ausführlich über Bedürfnisse gesprochen, und dann weißt du, dass Anerkennung gerade bei mir ein sehr, sehr starkes Bedürfnis ist. Also das ist tatsächlich die Energie oder der Motor oder das Ding, woraus ich eben sehr, sehr viel Energie ziehe. Also Mails, die ich von euch bekomme, oder eben, wie gesagt, auch Sternchen oder Herzchen oder was auch immer. Genauso wie Rezensionen, die du mir bei iTunes beispielsweise schreiben kannst. Das ist wirklich was, woraus ich sehr, sehr viel Energie ziehe, die ich dann natürlich in diesen Podcast wieder reinstecke. Und der schöne Nebeneffekt ist, je mehr Bewertungen dieser Podcast hat, desto schneller wird er natürlich dann auch wieder anderen Leuten angezeigt, und damit verbreitet er sich natürlich auch umso mehr. Und das ist natürlich hoffentlich im Sinne von allen. So, genug Promo-Gequatsche. Zurück zum eigentlichen Thema, aber bevor wir loslegen, du weißt, was jetzt kommt. Wir machen erstmal eine kleine Mini-Kraftpause, damit du dich wirklich fokussiert mit dem Thema beschäftigen kannst, und weil Mini-Pausen im Laufe des Tages so wahnsinnig wichtig sind. Wir machen gemeinsam einen kleinen Ali. Atmen, lächeln, innehalten. Deshalb, egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Lehn dich entspannt zurück, such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes siehst, oder schließ mit mir gemeinsam die Augen und dann atme mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Einmal mehr tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Zieh die Mundwinkel nach oben, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln. Schenkt den Teamtypen da draußen ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder. Komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. So, also kurzer Recap, letzte Episode Visionären und Macherin, Visionären, sehr, sehr stark in die Zukunft orientiert, die entwickelt Ideen, die überlegt sich, was wollen wir morgen, was wollen wir übermorgen, was wollen wir in den nächsten 10 Jahren. Und die Macherin sehr stark im Hier und Jetzt, immer mit der Frage, was ist jetzt zu tun? Ärmel hoch und los. Wir wissen, dass solche Eigenschaften bzw. solche Fähigkeiten, solche Typen natürlich in der Welt der Arbeit sehr begehrt sind, sehr beliebt sind. Das erleben wir immer wieder, wenn wir Stellenausschreibungen lesen. Da werden genau solche Qualitäten natürlich auch immer wieder gefordert. Aber wir haben natürlich auch in der letzten Folge gesehen, dass auch diese Menschen, beziehungsweise wenn du diesen Typen in dir hast, sehr stark, dass es da natürlich auch gewisse Risiken beziehungsweise gewisse Lernfelder einfach auch gibt. So, und jetzt schauen wir uns mal die zwei anderen Teamtypinnen an, die es noch in diesem Modell gibt. Und zwar die Bewahrerin, beziehungsweise man kann sie auch die Hüterin nennen. Und dann im Anschluss die Gewissenhafte, beziehungsweise die Kontrolleurin. So, und bei diesen zwei Teamtypen oder bei diesen zwei Teamtypen gibt es die große Herausforderung, dass es vielen nicht so leicht fällt, sich tatsächlich in diesen Teamtypen wiederzufinden. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie gesellschaftlich nicht so anerkannt sind. Also weil, wie gesagt, die Fähigkeiten, die diese Menschen mitbringen, zum Beispiel selten in Stellenausschreibungen tatsächlich gefordert werden. Oder wenn wir irgendwie uns darüber unterhalten, was zeichnet eine tolle Führungskraft aus oder was macht einen Mitarbeiter zu einem tollen Mitarbeiter, dann werden tatsächlich die Fähigkeiten und Eigenschaften, die diese Menschen mitbringen, seltener einfach gesagt. Und wir sehen bei diesen Teamtypen eher die Nachteile als die eigentlichen Fähigkeiten. Deshalb ist das manchmal ein bisschen schwieriger und das merke ich auch immer wieder, wenn ich das in Teamentwicklungsworkshops mache oder auch in Seminaren, dass es da immer wieder sozusagen eher das herausfordernd ist zu sagen, ja, ich glaube, ich bin eher eine Hüterin. Und das ist auch in Ordnung. Also viele versuchen sich dann eher irgendwie bei der Visionärin oder der Macherin zu sehen, obwohl sie vielleicht eher stärkere Hüterin oder eben auch stärkere Gewissenhafte sind. Mir ist es wichtig, dass immer klar ist, alle Teamtypen bringen ihre Fähigkeiten, ihre Qualitäten mit, die immer, egal worum es geht, egal um welche Aufgabe es geht, egal um welches Problem es geht, die immer etwas dazu beitragen, damit es am Ende zu einem guten Ergebnis, zu einer guten Lösung letztendlich kommt. Wir brauchen alle 4 Typen und es gibt hier auch keine Hierarchie, dass wir sagen, wir brauchen eher starke Visionäre und die anderen sind so ein bisschen nachgelagert oder so. Das muss immer ein Gleichgewicht haben in einem Team. Teams zeichnen sich nicht besonders oder sind nicht besonders produktiv, wenn ein Teamtypus quasi dominiert, sondern ich brauche alle 4. Und es gibt hier, wie gesagt, überhaupt keine Hierarchie, dass man sagt, die Visionärin und die Macherin, die sind irgendwie besser. Und um die Lücken zu füllen oder deren Lernfelder auszugleichen, holen wir noch die anderen ran. Das sind alles 4 gleichwertige Typen mit gleichwertigen Fähigkeiten und Eigenschaften, ohne die es einfach nicht geht. So, schauen wir uns das im Einzelnen mal an. Die Hüterin bzw. die Bewahrerin, das sind Menschen, die in der Regel sich sehr respektvoll verhalten, sehr respektvoll mit sich, aber auch mit ihrer Umwelt, mit dem, was da ist, auch sehr umgehen oder ja sehr respektvoll einfach damit umgehen und die in der Regel auch sehr viel und sehr gut darin sind, zu reflektieren. Das sind Menschen, die ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben, die sehr gewissenhaft sind und gleichzeitig auch selten spontan sind. Und das ist auch meistens der Knackpunkt oder meistens das, was ihnen dann auch sehr schnell vorgeworfen wird, weil natürlich klar, in einer Gesellschaft in der wir sozusagen höher, schneller, weiter irgendwie als das absolute Bestmögliche irgendwie definieren, wo es immer darum geht, noch besser und jede Woche irgendwie das Rad neu erfinden und irgendwie die Veränderung sozusagen als das Nonplusultra gewertet wird, sind natürlich Menschen, die eher zum Typus der Bewahrerin bzw. Hüterin zählen, natürlich erstmal auf den ersten Blick auch erstmal nicht so gern gesehen. Ne? Aber wie gesagt, sehr respektvoll, sehr hohes Verantwortungsbewusstsein, sehr gewissenhaft und eine ganz hohe Fähigkeit in der Reflexion. Also nicht nur, was die eigene Person betrifft, sondern auch Prozesse, was ist in der Vergangenheit passiert und so weiter und so weiter. Wichtig ist, bei der Hüterin zu verstehen, die Hüterin ist nicht diejenige, die einfach sagt, irgendwie, das haben wir ja schon immer so gemacht und, ne, und sich deshalb sozusagen gegen eine Veränderung stellt oder so. Das ist hier mit Bewahren bzw. mit Hüten nicht gemeint, sondern der Hüterin, der Bewahrerin geht es darum, durchaus Altes zu bewahren, aber nicht, weil das immer schon so war und weil sie sich einfach kategorisch gegen Veränderungen stellt, sondern sie bewahrt, sie behütet Dinge, die einen Wert haben, ne, weil sie bekannt sind, weil sie vertraut sind, weil wir darauf bauen können. Und das ist gerade in Zeiten wie diesen eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, weil wenn die Bewahrerin oder wenn wir überhaupt generell diese Fähigkeit hinzuschauen, was haben wir denn schon, worauf können wir bauen, ne, was ist unser Fundament, dann verlieren wir natürlich ganz, ganz schnell einfach die Orientierung. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Gruppe habe, bestehend nur aus Visionären und Macherinnen, dann tendieren die sehr schnell dazu, jedes Mal das Rad neu zu erfinden und damit natürlich sind sie nicht effektiv oder effizient, weil sie einfach immer wieder von vorne anfangen, immer wieder was Neues entwickeln, immer wieder versuchen sozusagen etwas neu zu machen, während die Bewahrerin, die Hüterin sehr schnell in der Lage ist zu sagen, Moment mal, wir haben jetzt das neue Problem vielleicht, aber wir haben schon das Fundament, wir haben schon diesen und jenen Prozess, wir haben die und das Prozedere, die und die alternative Lösung zu einem vergangenen Problem entwickelt, die sich durchaus wunderbar eben auf diesen aktuellen Stand einfach adaptieren lässt. Und das ist was, was die Vision, sowohl die Visionärin als auch die Macherin sehr schnell aus den Augen verliert, dass es zu jeder neuen Herausforderung, zu jedem Problem trotzdem natürlich immer Dinge gibt, auf die wir uns schon verlassen können, weil die letztendlich schon da sind. Ne? Und die Bewahrerin, die Hüterin, die weiß um unser Fundament in einem Team, in einer Zusammenarbeit, die weiß, was uns auszeichnet und die schaut da sehr genau hin und versucht das eben auch zu bewahren. Und das heißt natürlich auch, dass sie natürlich sehr häufig auch mal bremst. Ne? Und dann die fühlen sich die Visionärin oder die Macherin dann auch gerne mal ausgebremst. Aber was die Visionäre und die Macherin auch sehen müssen, ist, dass das eben einen Wert hat. Das heißt, nicht der Widerstand gegen Veränderung oder die Blockadehaltung, so nach dem Motto, nee, will jetzt nicht oder so, sondern es hat einen Wert und es hilft auch der Visionärin und der Macherin, weil es ist nicht notwendig, jede Woche das Rad neu zu erfinden. Und davor kann uns die Bewahrerin wahnsinnig gut einfach beschützen. Das sind Menschen, die in einem Team, anders als beispielsweise die Macherin, die sich ja eher sozusagen durch Lebhaftigkeit auszeichnet, das sind Menschen, die eher sozusagen zurückhaltend wirken, ne? Oder vielleicht manchmal auch ein bisschen kühl irgendwie wirken, ne? Das so zeichnen die sich quasi, wenn es eben eine sehr starke Dominanz irgendwie hat, dieser Teamtyp, so zeichnen die sich in der Regel dann auch in einem Team aus. Das heißt, das sind auch nicht diejenigen, die sofort als erstes zu irgendetwas was sagen, ne? Das sind Menschen, die man häufig auch erstmal fragt, muss, bevor die überhaupt sich letztendlich äußern. Ne? Da haben die Visionäre und die Macherin irgendwie das Meeting schon längst gesprengt und irgendwie sich natürlich selber ihren Redeanteil irgendwie besorgt. Das macht die Bewahrerin in der Regel. Ne? Das ist immer alles natürlich dann nochmal sehr, sehr facettenreich, je nach Mensch dann auch wieder. Aber in der Regel ist die Bewahrerin, die Hüterin jetzt nicht diejenige, die sofort irgendwie in einer Besprechung dann auch tatsächlich nach vorne prescht. Die sind auch natürlich erstmal zurückhaltend Neuem gegenüber, ne, weil sie erstmal hinschauen, was haben wir denn schon? Braucht es dieses Neue überhaupt? Ist das wirklich sinnvoll oder gibt es nicht etwas, was wir schon quasi in der Schublade haben, was wir stattdessen verwenden können, was wir kennen. Also im Prinzip so ein bisschen dieses Vermeiden von die Katze im Sack kaufen und damit zusätzliche Risiken einfach eingehen. Die Bewahrerin, die interessiert sich dafür, was muss ich bewahren, was muss ich beschützen, was muss ich behüten, weil ich daran glaube. So, und das heißt natürlich, wenn wir uns jetzt die Zeitdominanz sozusagen angucken, beziehungsweise ne, welcher Zeittyp steckt da quasi mit drin. Wie gesagt, haben wir in einer Folge im letzten Jahr auch ausführlich drüber gesprochen. Da ist natürlich die Vergangenheit eine ganz, ganz große Dominanz. Ne? Also wo komme ich her? Was haben wir schon? Worauf können wir bauen? Das heißt, während die Visionärin immer nach vorne guckt, ne? Zukunft, 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 und die Macherin eher stark daran orientiert ist, was ist jetzt, also starke Gegenwartsdominanz, ist die Bewahrerin, die Hüterin eher natürlich in der Vergangenheit. Ne? Wo komme ich her? Worauf kann ich bauen? Was können wir schon? Was haben wir schon erreicht? Was ist unser Fundament? Wenn wir die nicht mögen, beziehungsweise wenn die uns vielleicht auf die Nerven gehen, wenn wir das Gefühl haben, ne, weil wir vielleicht sehr starke Visionärin oder sehr starke Macherin sind, dass die uns ausbremsen, ne, dann können wir die auch gerne mal negativ abwerten, so als die Langweiler, die Bedenkenträger, ne, so werden die häufig auch dann gerne mal in Gruppen genannt, ne, oder die kommen so als kleine graue Maus irgendwie uns dann daher. Das sind so die negativen Abwertungen, die man häufig hört, wenn eben die Bewahrerin nicht geschätzt wird, nicht deren Qualitäten einfach nicht gesehen werden. So, auch die Bewahrerin hat natürlich ihre Lernfelder, so wie die Visionärin, so wie die Macherin letztendlich auch. Das heißt, im Umgang mit gerade Neuerung oder im Umgang mit Veränderungen, da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Bewahrerin lernt, erstmal zu hinterfragen, was für Nutzen hat denn das Ganze, worauf baut es auf, um darüber wieder mehr Zuversicht auch tatsächlich zu erlangen, was Neues dann eben auch mit sich bringen kann. Also sich immer wieder auch nicht nur anzuschauen, was sind die möglichen Risiken? Was ist die mögliche Veränderung? Sondern auch eben, was ist der Gewinn? Also hier ganz, ganz wichtig, lernen, Zuversicht beziehungsweise Optimismus für Neues zu entwickeln und darauf zu vertrauen, dass ja auch Neues nach einer Weile dann auch wieder Altes wird. Wenn ich das Neue 2-3 Mal ausprobiert habe und es sich bewährt hat, dann kann es auch eben zu meinem sowieso schon sehr großen Fundament, ne? Also die Bewahrerin hat in der Regel ein sehr gutes Fundament, da kann es dann letztendlich auch andocken. Und was Bewahrerin auch hilft in der Regel, um wirklich mit Veränderungen umzugehen, und das können sich jetzt auch alle Macherinnen und alle Visionärinnen auch hinter die Ohren schreiben, um denen sozusagen den Zugang zu Veränderungen zu erleichtern, hilft es einfach, ihnen Testphasen anzubieten. Also ganz klar zu sagen, wir meißeln das jetzt nicht in Stein. Es wird nicht ab Montag alles anders sein, sondern wir testen das mal. Wir machen es jetzt so für 2-3 Wochen. Und in 2-3 Wochen setzen wir uns verbindlich alle nochmal zusammen und schauen, hat es funktioniert? Und wenn nicht, wo müssen wir nachjustieren? Oder gehen wir doch wieder auf einen alten Prozess letztendlich zurück? Also wenn ich Bewahrerin Testphasen anbiete und ihnen die Möglichkeit gebe, Dinge auszuprobieren, ohne dass sie sofort eben alles verändern, dann haben sie eben die Chance, sich tatsächlich, oder dann können sie sich leichter mit der Veränderung tatsächlich damit umgehen. Und dann kann ich auch eine Bewahrerin in größeren langfristigen Veränderungsprozessen einfach besser mitnehmen. Und gleichzeitig sollte ich natürlich immer auch dafür sorgen, dass sie Gehör finden. Ganz, ganz wichtig, dass sie uns nämlich immer wieder sagen können, wenn wir eben nicht die Bewahrerin oder die Hüterin sind, worauf können wir aufbauen? Was ist letztendlich auch schon da? So, also die Veränderung, die Bewahrerin aber, Zuversicht, Optimismus einfach für das Neue entwickeln. Was sind die positiven Aspekte von Veränderung? Was sind die positiven Aspekte von Neuem? Das bewusst einfach zu lernen und natürlich auch den Mut aufzubringen, mal was zu riskieren. Also vielleicht nicht alles sozusagen nach der alten Methode zu machen, sondern erstmal einem abgegrenzten Feld, wo vielleicht nicht so viel passieren kann, mal was Neues auszuprobieren, mal einen anderen Weg einfach zu gehen, um einfach auch zu lernen, dass Neues nicht immer nur irgendwie Risiko und Nachteile mit sich bringt, sondern dass das Neue eben auch ganz viel Spannendes mit sich einfach bringt. Und wie gesagt, das Neue, wenn ich das 2-3 Mal gemacht habe, dann ist es letztendlich auch sehr, sehr schnell wieder etwas Altes, etwas Gutes Altes, was es dann auch wieder zu bewahren gilt einfach. So, das erstmal zur Bewahrerin bzw. zur Hüterin, und hütet euch davor, die Bewahrerin irgendwie als Bedenkenträgerin oder irgendwie so Veränderungsblockiererin oder so zu sehen. Die bringt eine ganze, ganze Menge wichtiger Fähigkeiten und Eigenschaften für ein Team mit. Unter anderem übrigens auch, das hätte ich beinahe jetzt vergessen zu erwähnen, unter anderem übrigens auch ist das in der Regel auch, sind das Menschen, die für die dauerhaften Beziehungen und Bindungen auch dann sorgen, ne? Weil die ja, wie gesagt, immer sehr gut darauf schauen irgendwie, ne, was haben wir schon, wo sind die stabilen Fundamente. Da geht es eben auch natürlich viel auch um Sicherheit, und Sicherheit kann ich natürlich auch über stabile Beziehungen letztendlich gewährleisten. Das heißt, das sind in der Regel auch die Menschen, die in einem Team dafür sorgen, dass es allen gut geht, dass die Beziehungen stabil sind, dass die Bindungen stabil sind, und auch diese Eigenschaft bitte nicht unterschätzen, weil das vergisst die Macherin beim Machen auf jeden Fall, das vergisst die Visionärin beim Ideen entwickeln auf jeden Fall. Dafür brauche ich auch, ne? nicht nur dafür, aber auch dafür brauche ich auch die Hüterin bzw. die Bewahrerin in einem Team. So, vierter Teamtypus. Die Kontrolleurin bzw. die Gewissenhafte. Ebenfalls ein Teamtyp, mit der sich viele am Anfang nur schwer identifizieren können, weil auch dieser Teamtypus eher Fähigkeiten, Eigenschaften mit sich bringt, die wir in unserer Gesellschaft eher als nachgelagert empfinden, beziehungsweise wir eher dort eben in diesem Teamtypus die Nachteile sehen. Die sind beide, ne? Sowohl die Hüterin als auch die Kontrolleurin beziehungsweise die Gewissenhafte sind erstmal, aber nur auf den ersten Blick, nicht besonders anerkannt in unserer Leistungsgesellschaft. Aber ich hoffe, ich kann beide Teamtypen so vorstellen, dass du die Fähigkeiten beziehungsweise auch die großen, großen Dinge, die die mitbringen, einfach auch siehst und sie zu schätzen weißt. Und das ist dir, ne, wenn du zum Beispiel eher eine Kontrolleurin oder Gewissenhafte bist, dass es dir dann weniger schwerfällt, dich dann auch damit erstmal zu identifizieren. So, für die Gewissenhafte geht es darum zu verstehen. Das heißt, dieser Begriff Kontrolleurin oder diese Bezeichnung Kontrolleurin, da geht es natürlich um Kontrollieren, aber nicht Kontrollieren im Sinne von Machtausübung oder alle kontrollieren, weil man irgendwie alles so haben will, wie man das selber irgendwie sich vorgestellt hat oder so. Es geht hier um Verstehen wollen, ne? Also forschen nochmal auf einer anderen Art, als die Visionärin das macht. Die Visionärin, die forscht, um einfach neue Impulse reinzukriegen, um neue Ideen, neue Technologien, einfach Neues reinzuhaben oder reinzubekommen einfach, weil daraus sie dann einfach neue Ideen entwickelt. Die Kontrolleurin, die forscht, weil sie verstehen will. Und das tut sie, indem sie sehr, sehr detailliert reinschaut, indem sie wirklich jede Zahl hinter dem Komma, jedes Komma selber und so weiter, da einfach wirklich gerade auch in Prozesse, in Abläufe wirklich ganz, 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 ganz detailliert einfach reinschaut. Das sind Menschen, die eine hohe, hohe Leidenschaft für Fakten, für Zahlen einfach haben. Das sind Menschen, die sehr, sehr hohe Ansprüche auch haben, sowohl an sich als auch an andere. Das kann in Extremform wirklich dann auch in so einen Perfektionstreiber einfach auch gehen. Aber hier wirklich Fakten, Zahlen, Daten und das Ganze gleichzeitig gepaart mit einem sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst, aber auch einen sehr, sehr hohen Anspruch an andere. Und damit sind sie natürlich ein wunderbarer Ausgleich auch gegen eine gewisse Oberflächlichkeit, die die Visionärin und die Macherin beispielsweise mitbringen, ne? Weil die eben, ne, die Visionärin, die ist eher so auf der Metaebene, auf der allgemeinen Ebene unterwegs, die interessiert sich weniger für die Details. Die Macherin, hohes Tempo, machen Umsetzen, ne, Dinge erledigen. Auch da spielt jetzt das Detail nicht so eine große Rolle. Und da kommt einfach wunderbar die Gewissenhafte bzw. die Kontrolleurin ins Spiel. Ne. Das sind Menschen, die auch sehr, sehr gut darin sind, Strukturen zu erschaffen, ne, Prozesse beispielsweise zu entwickeln, das, was die Macherin ja beispielsweise auch immer braucht, um das Ganze dann eben mit den Ideen der Visionären zu kombinieren, um daraus eben wirkliche handfeste Projekte zu machen. Also die Gewissenhafte, die ist gut darin, Strukturen zu erschaffen und diese auch im Blick zu behalten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Das heißt, während Visionärin und Macherin natürlich sehr gut der Motor für Veränderungen in Teams, aber auch in gesamten Organisationen sein können, ist die Kontrolleurin bzw. die Gewissenhafte die, die dafür sorgt, dass die dann auch wirklich dauerhaft implementiert werden. Na, was ich ja ganz oft in Organisationen habe, ne, wir verändern irgendetwas, ne, jetzt kommt die große digitale Transformation und am Anfang ist noch ein Großteil zumindest irgendwie ganz euphorisch und dann gibt es einen Workshop nach dem anderen und Seminare und bla 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 und es werden lauter neue Prozesse entwickelt. Aber damit die auch im nächsten Jahr noch Bestand haben, damit die überhaupt nächste Woche noch Bestand haben und nicht Leute wieder in alte Verfahren quasi zurückkippen. Dafür brauche ich diese Gewissenhaften, weil die, wie gesagt, ne, die sind nicht nur gut darin, Prozesse zu schaffen, sondern die auch wirklich im Blick zu behalten. Das heißt also wirklich zu schauen, dass auch tatsächlich die dauerhaft funktionieren, dass alle sie einhalten. Was müssen wir hier und da vielleicht noch verbessern? Ne? Und da ist zum Beispiel die Visionärin und die Macherin auch gar nicht mehr dran interessiert, ne? An diesen ganzen detaillierten Optimierungsprozessen. Ne? Die stoßen Dinge an, die treiben Dinge voran, aber wenn es dann wirklich darum geht, das Ganze langfristig zu implementieren, wo man wirklich sehr genau hinschauen muss im Detail, da sind die schon längst gelangweilt und wieder auf dem nächsten Projekt. Und da brauche ich dann in dieser Phase auf jeden Fall die Gewissenhafte bzw. die Kontrolleurin. Ne? Die sind auch sehr gut im Team, wenn es zum Beispiel auch darum geht, Emotionen zu entschärfen. Ne? Also wenn es beispielsweise zwischen einzelnen Leuten anfängt zu krachen, anfängt wirklich auch vielleicht mal unter die Gürtellinie zu gehen. Das Ganze wird eben sehr persönlich, sehr emotional. Dann habe ich hier auch wirklich sehr gute Vertreterinnen, die mir das Ganze einfach ein bisschen entschärfen können, weil sie eben sehr gut auch darin sind, Dinge zu analysieren, auch zu modellieren, ne, daraus sozusagen abstrakte Modelle zu entwickeln und damit einfach nochmal das Ganze eben entschärfen und damit auch lösbarer letztendlich auch zu machen. Ne? Also da, wo die Bewahrerin, die Hüterin für stabile Beziehung sorgt, indem sie sozusagen auch immer schaut, wie geht's den Leuten, reflektieren und so weiter, da ergänzt die Kontrolleurin bzw. die Gewissenhafte sehr, sehr gut, indem sie das Ganze dann nochmal emotional einfach entschärft, das Ganze ein bisschen abstrakter nochmal darstellen kann, Analyse, Modellentwicklung und damit ist es natürlich dann auch, wenn es heiß hergeht, auch sehr viel leichter letztendlich zu lösen. So, worin die Kontrolleurin auch sehr, sehr gut ist, ist Dinge einfach auch mal konkret zu benennen. Ne? Also das ist ja zum Beispiel nicht unbedingt die Stärke der Visionären, ne, weil die Visionären, die ist immer noch so 2-3 Etagen über uns irgendwo auf der abstrakten Metaebene unterwegs, ne, und die kann Dinge in der Regel auch sehr gut visuell darstellen. Die Kontrolleurin, die Gewissenhafte, die geht mit dem Finger rein in die Wunde, ne, die kann genau drauf zeigen und sagen, so, da ist das Thema, da müssen wir hingucken, ne? Da dürfen wir eben nicht die Augen verschließen oder den Kopf in den Sand stecken, da müssen wir letztendlich irgendwie hin. So, das heißt, sie ist sehr gut im Detail, sie ist sehr, sehr gewissenhaft, sie hat da auch eine Liebe und eine Leidenschaft letztendlich für und durch diese Art und Weise Prozesse zu etablieren, ne, aber auch dafür zu sorgen, dass die dann auch stabil im System implementiert werden, durch ihre Fähigkeit, Dinge auch nochmal zu entschärfen, also Konflikte im Team einfach mal zu entschärfen durch eine Versachlichung, sind das eben ähnlich wie die Bewahrerin auch Menschen, die wir ganz dringend im Team brauchen, weil sie eben für sehr viel Stabilität und Sicherheit letztendlich sorgen. Wenn wir die nicht haben und gerade in Zeiten, wo von außen eine Krise nach der anderen irgendwie immer ins System reinkommt, ne, egal wie die Krise gerade irgendwie heißt. In einer Welt, wo sozusagen sich ständig Dinge verändern, ständig Dinge irgendwie neu dazukommen oder plötzlich wegkommen oder, sind das natürlich sowohl die Bewahrerin als auch die Kontrolleurin bzw. die Gewissenhafte, sind das ganz wichtige Eigenschaften, ganz wichtige Fähigkeiten fürs Team, nämlich hier für Stabilität und Sicherheit einfach zu sorgen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Sonst sind die Macherin und die Visionärin einfach verloren. Die haben dann kein stabiles Fundament mehr, die haben keine Prozesse mehr, auf die sie sich verlassen können, und dann sind die einfach lost. So, also Hauptantrieb der Kontrolleurin: verstehen, analysieren, verstehen und kontrollieren. Und zwar nicht Menschen kontrollieren, sondern einzelne Aspekte, Prozesse, Arbeitsschritte kontrollieren. Ne? Kontrollieren im Sinne von, ist alles richtig? Haben wir an alles gedacht? Das ist sozusagen der Hauptantrieb der Kontrolleurin. Ne? Und das heißt, die Hauptfrage für die Gewissenhafte ist auch einfach, was gibt es zu beachten? Das heißt, gerade in Entwicklungsprozessen stören die natürlich vermeintlich gerne auch mal die Visionäre und die Macherin, ne, weil die dann sozusagen auf einer anderen Sphäre unterwegs sind, sehr hohes Tempo haben. Und dann können wir die auch gerne mal negativ abwerten, die Kontrolleure, ne, als die Bremser, als die Pedanten, als die Erbsenzähler. Ne, so werden die dann gerne mal auch abgewertet, weil sie einfach immer wieder fragen, was gibt es zu beachten? Haben wir tatsächlich alles gedacht? Ne? Während die Macherin einfach mit dem Kopf durch die Wand, ach komm, egal, machen wir jetzt einfach mal, ne, oder die Visionären irgendwie, ja, Dings, und dann machen wir es so und so und so. Das hören die natürlich dann auch nicht gerne, wenn dann aus der Ecke irgendwie plötzlich kommt, naja, Moment mal, haben wir dann auch darüber nachgedacht, dass, ne, ist das eigentlich noch DSGVO-konform oder so, ne? Das fragen dann die Kontrolleure bzw. die Gewissenhaften gerne mal, und zwar nicht zu Beginn eines Meetings, ne, auch die brauchen sozusagen eine ganze Weile, bis sie dann sozusagen auch in Erscheinung treten, und dann fragen sie das, und dann sind sie natürlich sehr schnell auch gerne mal in der Nervecke oder haben da ihren Stempel als Erbsenzähler oder eben auch Pedanten irgendwie aufgedrückt bekommen. Aber es ist so verdammt wichtig, ne, sowohl die Bewahrerin als auch die Kontrolleurin, beziehungsweise, ne, man kann sie auch immer, finde ich, netterweise auch die Gewissenhafte nennen, sind wahnsinnig wichtige, Ergänzung ist eigentlich das falsche Wort, ne? Es braucht ja alle vier, ne? Nicht irgendwie, sie ergänzen sich alle untereinander, ne? Also ohne die Visionäre, ohne die Macher gäbe es keine Umsetzung, kein Tempo, keine Veränderung, und ohne die Bewahrerin und ohne die Kontrolleurin würde es einfach in zwei von drei Fällen irgendwie komplett implodieren oder einfach irgendwie krachen gehen oder so, ne? Also es braucht letztendlich alle vier Typen, um Dinge tatsächlich wirklich gut letztendlich umzusetzen. Und bei beiden Typen, die wir in der heutigen Folge besprechen, ganz, ganz wichtig, nicht sozusagen mit den gesellschaftlichen Normen irgendwie in der Bewertung daran gehen. Ja, die Visionäre, die Macher, die sind in der Regel höher bewertet. Das sind Eigenschaften, die wir viel, viel höher bewerten oder höher in der Hierarchie sozusagen anordnen oder in den Top Ten, was muss ein guter Mitarbeiter, was muss eine gute Führungskraft mitbringen. Da sind die Eigenschaften von und die Fähigkeiten von Visionären und Macherinnen einfach sehr viel höher angesiedelt. Aber das ist eben nur die gesellschaftliche Norm. Wenn wir genauer hinschauen, gibt es da keine Hierarchie, keine Reihenfolge, keine Top Ten, sondern wir brauchen in einem Gleichgewicht alle vier. Weil wie gesagt, habe ich letzte Folge schon gesagt, ne, wenn ich nur Visionäre an einen Tisch setze oder vielleicht noch zwei, drei Macherinnen da reinsetze und dann sage, so, ihr seid jetzt Arbeitsgruppe B, das ist euer Auftrag. Es wird nichts bei rumkommen. Wenn ich nur die Visionäre habe, dann habe ich in der Regel ein geiles Ideenpapier, aber leider keine Umsetzung. Wenn ich noch, wie gesagt, ein paar Macher reinpacke, dann habe ich eine große Chance, dass es hier zu einer Umsetzung kommt. Aber sie werden mehr Energie reinstecken, als eigentlich notwendig ist, weil sie das Fundament nicht sehen, weil sie nicht sehen können, was irgendwie letztendlich alles da ist. Es wird wahnsinnig viele Fehler gemacht. Es wird nicht genau gemacht. Und das heißt, die besten Ergebnisse erziele ich einfach, wenn ich alle vier zusammen in eine Gruppe stecke und nicht nur den Visionären und den Machern das Feld überlassen. Ganz oft passiert aber genau das. Ne, gerade wenn sich sozusagen abteilungsübergreifend in Organisationen Arbeitsgruppen bilden sollen, dann tendieren wir ganz automatisch dazu, da eher die Visionäre und die Macherinnen irgendwie rauszupicken und die an einen Tisch zu setzen. Man sollte es nicht tun. Schau dir in deinem Umfeld, ne, wenn du selber Macherin oder Visionärin bist, schau dir an, wo sind deine starken Bewahrerinnen und deine starken Kontrolleurinnen, die dir einfach dabei helfen können, Dinge langfristig zu verändern. Weil ne, das Kurzfristige, das Ideen entwickeln und das irgendwie anschieben, ne, was uns die Visionäre und die Macherin mitbringen, das ist großartig und das ist toll. Die sind große Motoren. Aber damit sich die Welt langfristig verändert, damit es wirklich zu einer Veränderung kommt, zu einer nachhaltigen Veränderung kommt, dafür brauchen wir die Hüterin und dafür brauchen wir die Gewissenhaften. Sonst passiert gar nichts, sonst fallen wir sehr schnell wieder in den alten Trott einfach zurück. So, schauen wir uns kurz noch an, was die Kontrolleurin bzw. die Gewissenhafte denn als Lernfelder hat, auch wenn sich das sicherlich aus meiner Beschreibung schon ein bisschen ergeben hat. Also, die Kontrolleurin, die sollte natürlich ähnlich oder kann, ne, das ist immer eine eigene Entscheidung, die Kontrolleurin, wenn das zu dominantes Kontrolleurin oder zu dominantes gewissenhaftes Verhalten ist, dann sollte oder kann sie natürlich lernen, das Ganze sozusagen ein bisschen mehr Spontanität auch mal in ihr Leben zu bringen. Ne? Also einfach Dinge nicht erst zu kontrollieren und dann zu machen, sondern vielleicht erstmal nur machen, ohne zu kontrollieren. Ne? Das ist wäre sozusagen ein mögliches Lernfeld, um einfach ein bisschen mehr Spontanität reinzubringen, um sozusagen hier auch, wie bei allen Teamtypen, ne, letztendlich die Fähigkeit, die Eigenschaft, die man hat, bewusst auch einzusetzen, da wo es notwendig ist, aber da wo es vielleicht nicht notwendig ist, sie auch gerne auch mal irgendwie beiseite zu packen. Also auch wieder hier ähnlich wie bei der Bewahrerin bzw. der Hüterin, sich anzueignen, zu trainieren, zu lernen, sich auch mal ins Unbekannte vorzuwagen, ohne es mit einem Netz und doppeltem Boden letztendlich abzusichern letztendlich. Ne? Das ist sozusagen das Lernfeld für die Kontrolleurin, also mal sozusagen nur das große Ganze zu betrachten, Dinge einfach mal auszuprobieren, ohne dass ich im Vorfeld gefragt habe, ne, haben wir alles beachtet, ist das wirklich sicher, können wir das so machen. Und was Kontrolleuren beziehungsweise eben die Gewissenhaften auch als zweites Lernfeld haben, ist Vertrauen. Ne, wenn ich sozusagen, oder andersrum, die Menschen, die diesen Teamtyp sehr stark in sich haben, die begegnen der Welt, ihrer Umwelt in der Regel mit einem starken Misstrauen. Ne? Die sind natürlich auch in ihrer Wahrnehmung sehr stark fokussiert auf Fehler, Missstände, Gefahren. Ne? Sonst hätten die ja auch nicht diesen guten Blick dafür letztendlich. Ne? Darauf ist ihre Wahrnehmung ausgerichtet. Und das heißt, dahinter liegt dann auch erstmal ein Misstrauen. Ne? Ich sehe irgendwas und dann gucke ich erstmal, ja, stimmt denn das auch so alles? Ne? Muss ich erstmal kontrollieren. So. Und da auch mehr ins Vertrauen zu gehen, einfach Dinge auch in allen positiven Aspekten erstmal zu sehen, nicht nur die Gefahren und die Missstände vielleicht sich sozusagen rauszupicken. Also ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, okay, nichts ist perfekt, leider. Also für die starken Kontrolleure ist das wirklich ein großes, großes Leider. Aber es ist auch nicht so, dass es deshalb irgendwie sofort Tote oder so gibt. Ne? Es muss auch nicht alles perfekt sein. Ich muss nicht alles prüfen. Ich kann auch erstmal ins Vertrauen gehen. Ne? Und Vertrauen, das sei an dieser Stelle hier nochmal erwähnt, Vertrauen ist nichts, was ich mein Gegenüber erarbeiten muss. Ne? Das ist so ein Glaubenssatz, den gerade die Kontrolleurinnen bzw. die Gewissenhaften sehr gerne mal mit sich tragen. Ne? Der andere oder die andere muss jetzt erstmal sozusagen sich beweisen und dann kann ich da ins Vertrauen gehen. Ne? Wenn die das dreimal hintereinander richtig gemacht hat, dann vertraue ich ihr letztendlich. Vertrauen funktioniert aber genau andersrum. Vertrauen entsteht dadurch, dass ich Vertrauen schenke. Ne, Vertrauen kann man sich nicht erarbeiten, Vertrauen schenken wir. Das ist eine aktive Tätigkeit von mir aus. Sonst ist das letztendlich wie sich vor den Ofen stellen und sagen, ne, mach mal warm, dann gebe ich dir Holz. Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass der andere sich beweist, sondern dass ich als erstes ins Vertrauen gehe, dass ich Vertrauen schenke. So, das waren die vier Teamtypen, die es sozusagen in diesem Modell gibt. Wie gesagt, es gibt noch eine ganze Menge anderer Modelle, die du dir auch gerne anschauen kannst. Ich finde das für die Praxis tatsächlich das Praktikabelste, weil es eben sehr klar diese einzelnen Teamtypen dann auch macht. Also beziehungsweise ich zumindest die Erfahrung gemacht habe, dass man sich hier sehr schnell selber, aber auch andere durchaus wiedererkennt. Wie gesagt, nicht um Menschen in Schubladen zu stecken. Es geht immer nur darum zu gucken, was ist denn so mein Haupttyp, wo geht's mir gut, wo bin ich besonders stark, wo entwickle ich auch Leidenschaften, bei welchen der einzelnen Tätigkeiten und wo sind dann daraus eben auch meine einzelnen Lernfelder und natürlich dann im zweiten Schritt, wen brauche ich um mich herum. Also ich beispielsweise bin eine sehr, sehr dominante Macherin. Ich habe gerade so in meinen frühen 20ern, also wenn dir das schwerfällt, dich vielleicht heute zu erkennen, dann überleg mal, wie hast du in deinen frühen 20ern gearbeitet, weil da in der Regel solche Sachen sehr viel deutlicher einfach nochmal zutage treten, weil wir da natürlich noch nicht so alt und weise sind, wie ich das jetzt zum Beispiel mit meinen Anfang 40 irgendwie bin. Also nochmal in die 20er reingucken, da werden solche Sachen nochmal deutlicher. Und ich habe wirklich, also alles das, was quasi als nicht ganz so förderlich bei der Macherin beschrieben wird, dieses Kopf durch die Wand, andere nicht mitnehmen, Fehler machen, weil zu hohes Tempo, zu viele Projekte, zu schnell in der Überlastung und so weiter, das habe ich alles eins zu eins auch so mitgenommen. Und habe auch damit meine Mitarbeitenden auch wirklich, glaube ich, an den Rand der, weiß ich nicht, von was auch immer getrieben, weil ich einfach auch immer noch was und noch was und noch was und noch was. Und was mir wirklich, wirklich extrem geholfen hat, und Jana, ja, ich rede von dir, war dann eine starke Bewahrerin an meiner Seite zu haben, die einfach auch von mir, dadurch, dass wir uns dessen bewusst waren, dadurch, dass wir wussten eben, das ist deine Qualität, das ist meine Qualität, das ist deine Stärke, das ist meine Stärke, wie wir uns hier gut ergänzen können. Und diese tolle Bewahrerin, die ich heute auch immer noch irgendwie an meiner Seite vermisse, die hatte dann einfach nicht nur das Mandat, sondern auch die Aufgabe und eben auch vor allem die Fähigkeit, auch zu sagen, Thea, stopp, du bist hier zu schnell, das ist zu viel oder wir müssen hier erstmal nochmal schauen und guck mal, wir haben doch schon das und das und das. Und das hat mir so unheimlich geholfen und als wir das für uns klar hatten, war dann auch sozusagen die Reibungsfläche, die es manchmal zwischen uns gab, dass ich zum Beispiel irgendwie gesagt habe, ach Mann, Jana, jetzt mach doch mal und komm doch mal und es ist doch jetzt nicht so, und lass uns doch mal eine Veränderung machen, machen. Oder sie irgendwie, also ich sie sozusagen quasi als Bremse empfunden habe oder so, dass wir das eben gar nicht mehr als potenziellen Konflikt wahrgenommen haben, sondern einfach nur noch als Ergänzung und konnten uns damit auch die Aufgaben sehr viel klarer aufteilen, weil es war einfach völlig klar, ich initiiere Dinge, ich bringe Dinge auf Strecke, ich setze irgendwie die richtigen Leute an einen Tisch und bringe sozusagen die Sache aufs Gleis. Ich bin eine Sprinterin. Aber wenn es dann darum ging, Dinge tatsächlich dauerhaft zu etablieren, und deshalb das war nicht nur eine starke Bewahrerin, sondern die hatte auch einen hohen gewissenhaften Anteil beziehungsweise einen hohen Kontrolleurinanteil in sich drin. Wenn es dann darum ging, all diese Sachen, die ich angeschoben habe, dann auch wirklich dauerhaft zu implementieren, da ist sie dann auf die Bühne getreten und hat geglänzt. So. Und damit haben wir uns wunderbar ergänzt und sind uns einfach auch weniger auf die Füße getreten. Das heißt, meine Empfehlung ist nicht nur, das mit dir alleine auszumachen und sich irgendwie sozusagen zu fragen, wer bin ich und wenn ja, wie viele, sondern das auch wirklich mit den Menschen gemeinsam zu machen, mit denen du jeden Tag oder einmal die Woche von mir aus zusammenarbeitest, also mit denen du regelmäßig einfach zusammenkommst. Weil je stärker wir das klar haben, wer welche Stärken hat, wer aber auch welche Lernfelder hat, desto eher tendieren wir dazu, dann uns auch wirklich in diesen einzelnen Feldern zu ergänzen und uns nicht mehr zu behaken oder uns gegenseitig quasi auf die Nerven zu gehen oder so. Das heißt also, von mir aus allen im Team diese Podcast-Folgen, diese zwei weiterzuleiten und dann sich wirklich mal hinzusetzen. Und das mache ich in Teamentwicklungsworkshops letztendlich genau so. Ich stelle einmal die vier Typen vor, dann lasse ich jedem sozusagen eine eigene Zeit, mal darüber nachzudenken, wer bin ich denn eigentlich, woran erkenne ich, dass ich dieser Teamtyp oder ne, Haupttyp und Nebentyp oder so bin, ne, welche Stärken habe ich, wo wird es für mich auch kritisch, was kann ich nicht gut aushalten, ne? Also ich als Macherin kann es nicht gut aushalten, wenn in einem Meeting nochmal über das gesprochen wird und nochmal und nochmal und nochmal, das kann ich schlecht aushalten, ne? Also solche Sachen sich einfach klar zu machen und dann geht man in die Gruppe und jeder stellt sich selber als Teamtyp einfach mal vor. Ne? Wer bin ich? Woran erkennt ihr das? Was brauche ich? Was kann ich gut? Wo kann ich andere auch gut unterstützen? Und wo wird es für mich aber sehr schnell mal knirsch? Das sozusagen in einer Runde mal zu besprechen, auch vielleicht mal eine Aufstellung zu machen. Ne? Also hier irgendwie in die eine Ecke kommen die Visionäre, in die andere Ecke die Macherin, in die nächste Ecke die Kontrolleurin und in die vierte Ecke dann die Bewahrerin, um einfach auch mal zu schauen, ne, was ist denn eigentlich für ein Gewicht hier. Ne? Ist vielleicht auch irgendein Teamtypus im Team gar nicht vorhanden? Wird der gerade gar nicht besetzt? Ne? Und dann ist nicht gleich der nächste Schritt sozusagen eine Stelle auszuschreiben, weil, wie gesagt, in der Regel können wir zwei Typen ganz gut besetzen. Ne? Also ich kann zum Beispiel auch in einem Team, auch wenn ich glasklar eine Macherin bin, kann ich in einem Team, wo beispielsweise die Rolle Visionärin nicht besetzt ist, kann ich diese Rolle auch erstmal für eine Weile gut und gerne ausfüllen. Ich mache das auch gerne, jetzt nicht auf Dauer. Ich bin auf Dauer eher sozusagen gerne die Macherin, aber ich kann auch eine ganze Weile auch die Visionärin sein und das ist quasi sozusagen mein zweiter Nebentyp sozusagen. Also da leide ich jetzt auch nicht groß, wenn ich diese Rolle irgendwie übernehmen muss. Da bitte aber auch nochmal genau hinschauen, weil auch das kann durchaus zu Demotivation, ich wollte gerade sagen Völlegefühl, aber ich glaube, das wäre jetzt übertrieben, aber ne, Demotivation oder Unwohlsein, so diffuses Unwohlsein führen, wenn ich in einem Team in eine Rolle gedrängt werde, die ich gar nicht gerne einfach übernehme. Ne? Also ich hatte im letzten Jahr beispielsweise eine Klientin, die hat auf einem sehr, 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 sehr langfristigen Projekt gesessen. Also die war in der Wissenschaft tätig und da gelten ja auch nochmal andere Zeiten als irgendwie in einer, also zumindest in meiner Welt. Also sehr, sehr langfristiges Projekt, aber ein Projekt, wo es eine hohe Personalfluktuation gab und sie war sozusagen eigentlich die Einzige, die dauerhaft auf diesem Projekt von Anfang an dabei war sozusagen. So, und damit ist sie ein bisschen in die Rolle der Bewahrerin reingedrängt worden, weil sie eben immer wieder den Leuten, die neu da reinkommen, neu reingekommen sind, immer wieder sagen musste, das und das haben wir aber schon gemacht und nee, das geht nicht, weil das haben wir auch schon geprüft und das funktioniert nicht und so weiter. Also immer wieder in diese Rolle gedrängt wurde, im Leute neu in das Projektteam reinholen. Und da hat sie sich überhaupt nicht wohl gefühlt, weil sie eigentlich eher eine sehr, sehr starke Visionärin war. Und war aber durch diese Fluktuation immer wieder in dieser Rolle der Bewahrerin, konnte gar keine Energie mehr selber irgendwie für Visionen, neue Ideen und rumspinnen und rumentwickeln irgendwie aufbringen, weil sie eigentlich immer nur damit beschäftigt war, den anderen den Rahmen sozusagen klar zu machen. Und das hat sie unglaublich frustriert, ohne dass ihr klar war, was sozusagen dahinter gesteckt hat. Aber das heißt, auch da kann man eben wunderbar, ne, wenn Leute oder wenn du sagst, ich mache meinen Job gerade nicht so gerne, kann es auch einfach daran liegen, dass du vielleicht in der Gruppe, in dem Team, in dem du arbeitest, in einer Rolle agierst oder aus einer Rolle heraus agierst, die eigentlich deinem Teamtyp gar nicht entspricht. Also du siehst wie immer ein Werkzeug, eine Methode, ein Modell, aus dem man ganz, ganz viele Dinge irgendwie ableiten kann und probier es einfach mal aus, setz dich damit auseinander, hör gerne einfach die Folgen 2-3 Mal, um da nochmal vielleicht ein bisschen mehr Klarheit zu haben, welcher Teamtyp bist du denn eigentlich und dann, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, mach es dann auch mit den Leuten, mit denen du regelmäßig zusammenarbeitest, dann auch klar und sorg immer dafür, dass um dich herum genau die Menschen sind, die den Teamtypen haben, den du nicht hast, damit sie dich ergänzen und unterstützen können, dann wird Arbeit zu etwas ganz, ganz Großartigem und macht wieder Spaß. So, Das waren die Osterferienfolgen. Nächste Woche bin ich wieder am Schreibtisch und entwickle hoffentlich neue Episoden und auch dann wieder ein paar neue Dinge für die Webseite zum Runterladen oder Ausprobieren oder was auch immer. Wenn du da spezielle Ideen, Wünsche, Bedürfnisse hast, lass es mich wissen. Schreib mir eine E-Mail. Auch dafür findest du den Link in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Hab's schön, deine Thea.